Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
Guten Tag. Fleischkonsum habe ich diesen Podcast überschrieben. Das ist der Titel eines Buches in der Taschenbuchreihe 33 Fragen, 33 Antworten des Piper Verlags. Der Verlag nennt auf dem Buchumschlag schon ein paar der Fragen, denen die Autorin Tanja Busse nachgegangen ist. Darf man mit Genuss Fleisch essen? Ist das gut oder schlecht für die Gesundheit? Was bedeutet das für die Tiere? Wie wirkt sich ein hoher Fleischverbrauch global aus? Sind Klimaschutz und Fleischkonsum vereinbar? Soll man doch besser vegetarisch leben oder sogar vegan? Tanja Busse ist Journalistin und ihr Thema ist schon lange die Landwirtschaft. Das haben wir gemeinsam. Sie hat allerdings den Vorteil, auf einem Bauernhof aufgewachsen zu sein. Bei mir war nur der Patenonkel Landwirt. Tanja Busse lebt heute in der Stadt und arbeitet für Radio und Print. Vor dem Buch über den Fleischkonsum erschienen Die Wegwerfkuh und Das Sterben der anderen. Ich habe Tanja in Hamburg besucht und sie gefragt, ob sie auf die Idee gekommen ist, noch einmal alles aufzuschreiben, was sie über die Fleischindustrie und die Zurichtung unserer Nutztiere weiß. Oder ob der Piper Verlag sie gefragt hat.
Der Verlag hat mich tatsächlich gefragt und ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, noch mal alles zusammenzuschreiben, was ich in den ganzen Jahren, in denen ich über Landwirtschaft recherchiert habe, über Fleisch gelernt habe. Und ich habe dann aber bei der Recherche gemerkt, dass dieses System einer globalisierten, industrialisierten Fleischproduktion in einem nie gekannten Ausmaß, dass das echt nochmal was ganz anderes ist, als sozusagen einzeln auf Betriebe, Strukturen innerhalb eines Landes zu gucken. Also diese Erkenntnis, dass die Masse, die Biomasse aller Tiere in der Landwirtschaft, die Biomasse aller wilden Tiere auf der gesamten Welt übertrifft, und zwar um ein Vielfaches, dass also mengenmäßig viel mehr Stalltiere auf der Welt sind und dass diese ganze Produktion die planetaren Grenzen so derartig überschreitet, das zu verstehen, und das versteht man nur, wenn man wirklich 3 Monate hintereinander jeden Tag über diese Auswüchse und Exzesse einer Fleischindustrie recherchiert. Also war für mich echt nochmal ein Erkenntnisgewinn.
Aber ist es nicht so, dass, wenn wir mal wirklich weit zurückgucken, also 200.000 Jahre zurückgucken oder 100.000 Jahre zurückgucken, als es hier in Mitteleuropa so aussah wie heute in der Serengeti und der Masai Mara, wenn die Gnus ziehen, solche gewaltigen Herden von Rentieren zum Beispiel hier in der sogenannten Mammutsteppe, die Masse Wiederkäuer war ja gewaltig groß, dass man das vergleichen kann, dass da vielleicht damals genauso viele Tiere auf der Welt waren, in Anführungsstrichen, dass es nur darum geht, dass sie jetzt eben in Ställen gehalten werden und wir sie industrialisiert haben?
Ist eine ganz interessante Frage, ob wirklich dann diese Biomasse das war oder ob wir nur im Nachhinein rechnen, das waren große Herden, aber es gab nicht so viele davon. Ich wüsste jetzt keine Studie, die genau diesen Zahlenvergleich gemacht hat. Aber der Punkt ist ja, damals haben die Tiere innerhalb der planetaren Grenzen gelebt. Die haben damals Humus aufgebaut. Also es gibt ja eine Koevolution von dieser Grassteppe, von diesen offenen, halboffenen Weidelandschaften und den grasenden Tieren, die darüber hinweggezogen sind. In heutiger Sicht würden die ja Klimaschutz betreiben, weil die Humus aufbauen durch diese Art, wie sie gelebt haben, nämlich in großer Konzentration einmal weg alles Gras abfressen, was dann einen Wachstumsimpuls kriegt und diese gigantischen Wurzeln ausbildet und Humus aufbaut. Das heißt, diese Art von Fleischproduktion, daraus können wir lernen, wenn wir das heute wieder so machen würden, dann könnten wir klimafreundlich eben Tiere halten, aber dazu müssen die eben auf einer Weide sein und dazu können die nicht im Stall stehen und Futter fressen, was 8000 Kilometer weiter westlich auf ehemaligem Regenwaldboden angebaut wurde. Also das ist genau der Punkt.
Du beschreibst das ja in dem Buch auch, da gibt es ja einen Afrikaner, der diese Art des Weidens, die er natürlich vor seiner Haustüre auch noch betrachten kann, wenn die Gnus durch die Serengeti ziehen, dass das eine Form ist, wie man sogar Wüste zurückdrängen kann, also wie man aus verwüstetem Boden wieder Weideland machen kann. Können wir so wirtschaften?
Also es laufen ja gerade Versuche. Die Schweißfurt-Stiftung unterstützt gerade die Forschung dazu, die jetzt anläuft und guckt, wie kann man diese Alan Savory-Methode auf die Kulturlandschaft Mitteleuropas übertragen. Und natürlich ist offensichtlich, dass das schwierig ist, weil wir ja gar nicht die großen Weideflächen haben. Aber der Ruf des Naturschutzes genau nach diesen großen Weidesystemen und nach der Verbindung von einzelnen, jetzt noch gut erhaltenen Weiden, die noch eine hohe Artenvielfalt haben, der ist ja gigantisch. Wenn wir das klug anlegen, könnten wir damit einzelne noch erhaltene Hotspots von Biodiversität so verbinden. Und wenn da jetzt zum Beispiel Schafe dabei wären, die ja ideal sind, um Pflanzen weiter auszubreiten über längere Strecken.
Das heißt, die fressen sie und dann...
Genau, die fressen sie und
verdauen sie und woanders kommen die wieder raus.
Kommen dann 10, 20, 30 Kilometer oder auch nur 5 Kilometer weiter, kommen die Samen in den Boden und die Schafe haben genau dieses ideale Gewicht, um die Samen dann auch wieder in der Herde, ne, um die dann auch wieder in den Boden einzutreten, dann würden wir, und das ist die große Hoffnung des Naturschutzes, auch sozusagen bei der Klimaanpassung von Pflanzen helfen, weil die Schafe über diese großen Strecken hinweg Samen von Pflanzen so weiter verteilen würden, dass sie sich eben dann besser an ihre neuen Zonen im Klimawandel anpassen können. Das heißt, da stecken riesige Chancen drin, wenn wir uns tatsächlich an diesen Urlandschaften orientieren und das aber anpassen eben auf unsere Kulturlandschaft.
Die Deichschäfer sagen, das Schaf hat ein goldenes Maul und 4 goldene Hufe. Die Kuh hat ein goldenes Maul, aber 4 schwarze Hufe. Das heißt, sie hinterlässt auch kaputten Boden, wenn man sie zu lange auf einer Weide lässt. Wir brauchen die Deiche, ja. Der Meeresspiegel wird steigen und wir brauchen die Deiche mehr denn je. Das heißt, wir könnten eine Art von Landwirtschaft machen, die angepasst wäre auch an den Klimawandel?
Naja, das wäre genau die Chance, die man da sehen kann. Man kann die Deichbeweidung, und da hat tatsächlich auch, da dürfen sich die Fleischesser freuen, die Esserinnen und Fleischesser dürfen sich freuen. Da haben sozusagen dann die beweidenden Schafe ihren Platz, während aber die Kühe mit den schwarzen Hufen oder Klauen in der Kulturlandschaft auch wahnsinnig wichtig sind, weil aus jedem einzelnen Kuhfladen hunderte von Fliegen und anderen Insekten entstehen und Käfern, die ja alle nichts anderes sind als Vogelfutter. Und wir haben gerade ein wahnsinniges Wegbrechen von Biodiversität. Wir haben unfassbare Verluste in den Abundanzen, also in den Mengenvorkommen von ehemals Insekten, die wir als Plage betrachtet haben. Die sind ganz wenig geworden und natürlich in der Folge davon auch einen Verlust von Vögelvorkommen. Also wir haben ganze Arten, die wegbrechen. Und wenn wir sagen, wir haben wieder Tiere in der Weidelandschaft, wieder Kühe, die ihre Fladen auf den Weiden hinterlassen, können wir damit so einen richtigen Boost für Insektenvorkommen schaffen. Und das ist eine riesige Chance, zu gucken, jeweils angepasst auf die jeweilige Lage, gut an Absprache die Beweidung mit den Belangen des Naturschutzes zu gucken, wie dicht muss beweidet werden, welche Tiere passen. Also auf den Deich natürlich keine Kuh, aber in die Weidelandschaft, da können auch die Kühe durchaus rein. Und dann haben wir da riesige Chancen, gleichzeitig richtig gutes, gesundes Fleisch zu produzieren. Das ist natürlich weniger als im Stall, völlig klar. Und Biodiversität wiederherzustellen.
Mir hat mal ein Ornithologe gesagt, wir haben seit den 60er Jahren zwischen 80% und 90% der Vogelindividuen verloren. Also jetzt nicht der Arten, aber der Individuen. Die waren halt damals 80%, 90% mehr. Wenn wir das großflächig machen, würden die alle wiederkommen?
Also das Vogelsterben hat ja schon begonnen und es gibt wunderschöne Texte von Rosa Luxemburg, die das schon beschrieben hat. Das hat begonnen, als die Allmendeflächen, also die gemeinschaftlich beweideten Flächen sozusagen aufgeteilt wurden, neu aufgeteilt in hier ist Wald, hier ist Weide, hier ist Acker, hier ist Garten. Und da hat das sozusagen schon begonnen. Und davor hatten wir immer wieder, da gab es natürlich auch schon reine Äcker und Weiden, aber da gab es eben diese Allmendeflächen, die mehrfach genutzt waren. Und da auf diesen Allmendeflächen gab es über Weidete Standorte, die eben sehr, sehr mager waren und eben die dort angepassten Pflanzen und Tiere waren ein großer Teil der Vielfalt. Und es gab diesen ständigen Wechsel zwischen Büschen, Bäumen, kleinen Wäldchen, Lichtungen und genau, also sozusagen diese halboffene Weidelandschaft, die eben jetzt so dem Naturschutz so dringend fehlt. Und wenn wir das schützen könnten, da reichen eben nicht die kleinen Stückchen, die ja im Moment versuchen, Naturschutzverbände einzelne Flächen zu erhalten. Es gibt was, wo Biostationen mit der Bundeswehr kooperieren, in einzelnen Wäldern, an denen Manöver gemacht werden, Heuschreckenbestände zu schützen. Und wenn man das sozusagen intelligent verbinden könnte, und da wären eben diese großen Weidesysteme und auch Agroforst eine Chance, wenn man das verbinden könnte, könnte man tatsächlich der Biodiversität wieder helfen.
Also Agroforst ist die Verbindung von Forst- oder Baumbeständen und Ackerland.
Genau, ja. Und das ist so, was sich gerade jetzt neu entwickelt für Landwirte als neue Einkommensquelle und was ich für eine riesengroße Chance halte, das baut sich gerade auf, dass das jetzt auch irgendwie in Förderprogramme der Agrarministerien kommt, dass es könnte, wenn man das jetzt nicht nur auf Profit kurz im Trieb Holz produzieren, schnell absäbeln und dann wieder Acker, sondern wenn man das langfristig in Verbindung mit dem landwirtschaftlichen Blick, was muss ich produzieren, um Geld zu verdienen, und mit dem Naturschutz, der sagt, was brauche ich denn für Bäume, für Hecken an dieser Stelle, um die und die Vogelarten wieder vermehren zu können. Und dann wäre das tatsächlich möglich, wenn man das zusammendenkt auf einer regionalen Ebene.
Alles, was wir jetzt reden, hört sich so an, dass es ohne Tiere in der Landwirtschaft eigentlich nicht geht.
Also Der Fleischkonsum ist heute in Deutschland, vielen anderen Ländern wie Argentinien, USA, Australien so derartig hoch, dass wir schon sehr viel mehr Vegetarier und Veganer gebrauchen können und dass wir dringend zurückkommen müssen zu einem Fleischkonsum, der sozusagen sich aus dem nährt, was eine Landschaft hergibt. So, und wenn man das jetzt so, wie wir es besprochen haben, wirklich eine ideale Beweidung kombiniert mit einer großen Vielfalt von Beeren, Nüssen, Gemüse, Getreide und einer großen Vielfalt auf dem Teller, die sozusagen eine große Vielfalt in der Landwirtschaft mit sich bringt, dann würden wir dazu kommen, dass sehr, sehr viel weniger Fleisch gegessen würde, das aber eine viel bessere Qualität hätte und Multisolving, Win-Win, natürlich viel gesünder wäre für die Menschen. Also es sagen ja gleichzeitig, die Mediziner sagen, die Hälfte dessen, was im Durchschnitt jetzt an Fleisch gegessen wird, ist sozusagen die Grenze, bis dahin ist es gesund. Und die Berechnungen der Eat Lancet-Kommission, wo sich Ernährungsmediziner und Erdsystemwissenschaftler zusammengesetzt haben, die sagen auch, um den Planeten sozusagen gesund zu halten, müssten wir auch den Fleischkonsum drastisch senken. Und dann bleiben für die verbleibenden Fleischesser eben diese Weidetiere über.
Das würde bedeuten, alle Ställe auf? Also alle Tiere raus?
Ja, das ist jetzt so eine Frage, wie weit man visionär denken will oder wie weit man...
Lass uns doch mal visionär denken.
Ja, visionär denken würde ich sagen, ja, die Tiere kommen raus. Es gibt Tierbestände, die sind an die Landschaft angepasst. So viel wie die Landschaft trägt, von der man natürlich auch die Flächen abzieht, auf denen dann Getreide und Hülsenfrüchte und Nüsse und Beeren und andere Früchte und Gemüse für die Menschen angebaut werden. Also man würde die Landschaft danach so aufteilen, wo ist dann eben dieses tolle Weidelandschaft, die auch schön ist, in der man schön spazieren gehen kann, Sport machen kann. Und dann, genau, wären alle Ställe auf und das würde heißen, es gäbe wieder so gemischt beweidete Flächen, wo Rinder, Schafe, Ziegen, Hühner vielleicht zusammenleben. Und es gäbe super viel weniger Schweine, weil das Schwein im Moment ja als Nahrungskonkurrent zum Menschen gehalten wird und das frisst, was wir eigentlich selber essen könnten. Und das führt ja zu diesen Exzessen, dass wir wahnsinnig viel Schweinefleisch essen, was aber letztlich auf Kosten der Welternährung geht, weil das Schwein ja sozusagen das frisst, was Menschen selber essen könnten. Und die Schweine aber, die es in der Landschaft bräuchte, die wären super viel weniger. Die haben dann nämlich nur ihre Rolle als Resteverwerter und als ganz wenig Schweine, die zum Beispiel im Wald durch Eichelmast gemästet würden und da aber auch wiederum eine wichtige ökologische Rolle hätten, weil nämlich Schweine ja mit ihrer Rüsselnase den Boden aufgraben und offene Stellen schaffen. Und da sagen wieder die Ökologinnen und Naturschützer, die sagen, das ist genau richtig, diese offenen Stellen, da siedeln sich wieder andere Pflanzen an, das ist für wärmeliebende Insekten, ist das total wichtig, dass es diese offenen Stellen in einer ansonsten zugewachsenen, überdüngten Landschaft gibt. Und dann hätten ganz wenige Schweine da auch ihren Platz. Aber das wäre dann sozusagen sowas nicht wie der Sonntagsbraten vielleicht, sondern sowas wie einmal im Monat kann man auch von diesen Tieren essen, die in der Natur ihren Platz haben, aber in ganz, ganz kleiner Zahl eben.
Das heißt, wir müssten, wenn man das so weiterdenkt, das Landwirtschaftssystem komplett vom Kopf auf die Füße stellen. Also das wäre eine komplette Agrarwende, oder?
Ja, genau. Wir haben ja gesagt, wir reden über die Vision und nicht über das, was wir jetzt machen können. Und ich glaube tatsächlich, mit dem nötigen politischen Willen wäre das möglich. Und immer wenn ich mit Weidehaltern aller Arten spreche, erlebe ich eine ganz, ganz große Zufriedenheit. Das ist eine sehr erfüllende Arbeit, mit Rindern in der Fläche zu arbeiten und gleichzeitig Naturschutz zu machen und Menschen zu ernähren. Und deshalb glaube ich, dass das auch möglich wäre. Aber das würde eben auch erfordern, dass man Ernährungspolitik, planetare Grenzen, Klimaschutz, Wasserschutz, Bodenschutz, Landwirtschaftspolitik und Agrarstrukturpolitik zusammendenken würde. Das heißt, da müssten sich die Ministerientüren öffnen. Die Leute müssten sich zusammensetzen und sagen, was ist unsere Vision? Und das könnte diese Planetary Diet, also die planetare Diät, wie können 10 Milliarden Menschen sich ernähren, ohne die Grenzen des Planeten zu sprengen? Die müsste die Leitlinie sein und daraus müsste man was entwickeln. Und dann kommt sofort das Wirtschaftsministerium und sagt, ja, aber das geht ja nicht, weil dann gibt es ja irgendwie Billigimporte von Billigfleisch aus anderen Ländern. Und wenn ihr das nicht wollt, dann wollen die aber nicht mehr unsere Autos kaufen und das ist alles gar nicht so möglich. Und das ist auch der Punkt, warum die Landwirte da so skeptisch sind und die Landwirtinnen, weil die sagen, wenn wir unsere Standards erheben und wirklich Naturschutz und Landwirtschaft verbinden, dann wird ja in der globalisierten Wirtschaft das Billigfleisch von woanders importiert und man sieht ja, die Leute kaufen immer das Günstige. So, also da müsste man sozusagen dann wirklich ein ganz durchdachtes System machen, was sagt, wir setzen unsere Standards so hoch und können dann aber auch nicht mehr Futtermittel in gigantischen Mengen importieren, nicht mehr Billigfleisch importieren von woanders her, können dann aber auch nicht mehr exportieren. Also das wäre gut für die Landwirte, wenn man es schafft, faire Preise zu machen, aber das wäre natürlich nicht im Interesse einer sehr mächtigen Fleischindustrie, die im Moment ihre Gewinne auch mit Exporten und mit Billigfleisch macht. Und
man bräuchte dann aber auch das, was in Brüssel ja gedacht wird, von der EU-Kommission und vom Parlament auch schon diskutiert worden ist, man bräuchte dann sozusagen Strafzölle auf Waren, Fleischprodukte zum Beispiel oder auch auf Futtermittel, die halt nicht nach unseren Standards produziert worden sind.
Genau, wenn man das schaffen würde, und das ist ja eher so eine Wirtschafts-Außenhandelsfrage und weniger eine Agrarfrage, wenn man das schaffen würde, dann wäre man wirklich einen Riesenschritt voran, dieses Massenaussterben, Klimaschutz und ja Entwicklung ländlicher Räume wirklich zusammenzudenken. Weil dann hätte man auch viele Landwirte an Bord, die dann sagen würden, okay, wenn wir bezahlt werden für unsere Arbeit, machen wir das. So, es ist ja nicht so, dass die darauf bestehen, 160.000 Hähnchen zu messen und jeden Tag in die Ställe zu gehen, die toten Tiere rauszusammeln, zu sagen, das ist meine Arbeit. Das ist ja entstanden aus dem ökonomischen Druck, möglichst viele Tiere möglichst billig zu produzieren. Und die sehen jetzt eben nicht den Ausweg daraus. Die müssen ja auch diese Ställe abbezahlen, in denen das alles auf die nicht naturverträgliche Art produziert wird. Aber ich glaube, man könnte die an Bord kriegen, wenn man sagt, man sieht diese Art von Intensivlandwirtschaft, wie wir sie jetzt betreiben, die treibt gerade jeden zweiten Schweinemäster in den Ruin. Die sehen ja, dieses Modell ist Hochrisiko für die Betriebe. Wenn man sagen würde, es gibt da eine Perspektive, die ist ganz anders, aber da seid ihr und eure Arbeit, die bezahlt werden muss, ist mitgedacht. Das wäre eine Riesenchance.
Aber wir haben auch von der Tiergenetik her, wir haben ja Tiere produziert, das ist ja schon fast keine Zucht mehr. Also gut, ich sag's nochmal, das alte Wort, wir haben Tiere gezüchtet, die auf bestimmte Merkmale nur gezüchtet worden sind. Du hast erwähnt, die Hähnchen, die 4 Wochen, 5 Wochen alt werden und dann ihr Schlachtgewicht erreicht haben. Das Gleiche gilt für die Hennen, die Legehennen, deren Brüder, die ja zu 50% mitgeboren werden, aus dem Ei schlüpfen, nichts wert sind, die noch immer zurzeit noch getötet werden. In Zukunft abgetrieben werden, wenn im Ei erkannt wird, dass es ein Hähnchen wird, ein nutzloser Mann, ja, dann wird das Ei weggeschmissen. Das sind ja industrielle Entwicklungen. Das heißt, wir haben das Tier industrialisiert. Das müsste dann aber auch weg, weil diese Hähnchen kannst du draußen fast nicht halten.
Nee, genau, das geht nicht von heute auf morgen. Wir können nicht die Ställe öffnen und sagen, geht raus, zieht in den Wald und macht's euch schön, weil die Genetik dieser Tiere tatsächlich, deshalb sprechen ja Tierschutzverbände und Tierrechtler auch immer von Qualzucht, weil die eben gezüchtet wurden für industrielle Bedürfnisse und nicht für ein gutes, widerständiges Leben. Und dann kommt der andere Punkt, diese Tierhaltung ist so, dass sie ohne Einsatz von Antibiotika quasi nicht machbar ist und das bedeutet, auch allein schon deshalb muss sich das ändern. Selbst wenn jetzt dran gearbeitet wird und es eine Reduktionsstrategie gibt, der Einsatz von Antibiotika in dieser Intensivtierhaltung ist noch immer zu hoch, gefährdet Tier- und Menschenleben. Allein deshalb muss sich das schon ändern. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Man sieht, dass die Entwicklung der Agrarmärkte in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass auf jeder Branche quasi nur noch 3 bis 4 große globale Player unterwegs sind. Es gibt im Agrarhandel wenige global agierende Konzerne, die den globalen Agrarhandel dominieren. Dann gibt es in der Zucht wenige Konzerne, die gesamte Tierzucht in der Hand haben, unter anderem dieser Wiesenhof.
Ja, die ganzen braunen Hühner, die Lohmänner aus Cuxhaven.
Ja, genau, die Gruppe in Cuxhaven, die den Hühnermarkt dominiert. Und es gibt da jetzt Konzerne, die sozusagen gegenseitig durch Zuchtaufkäufe gleichzeitig Fischgenetik, Huhngenetik, Schweingenetik anbieten. Also da gibt es quasi in der Hand von ganz wenigen Leuten den Besitz am geistigen Eigentum über diese Zuchtlinien. Und dann gibt es im Lebensmitteleinzelhandel gibt es die Ketten, die das in Deutschland dominieren und auch in der Produktion. Also man sieht, da entstehen gerade Oligopole. Das sind ganz wenige Machtzentren, die über die Ernährung von allen Menschen auf der Welt quasi entscheiden können. Und das muss man sozusagen auf allen Ebenen anders denken. Also da müsste man zurückkommen zu dem, wo ja weltweit von Kleinbäuerinnen und Kleinbäuern für gekämpft wird, für eine Ernährungssouveränität oder eine Ernährungsdemokratie, dass die Menschen da, wo sie leben, in den Landschaften, in denen sie leben und arbeiten, selbst entscheiden können, selbst weiterentwickeln, wie sie sich ernähren wollen. Und damit wäre sozusagen diese Abkehr von einer hochkonzentrierten Industriezucht von Tieren zurück zu einer regional angepassten Sorte mit dem bäuerlichen Wissen aus den jeweiligen Gegenden und den Bedarfen dort, das wäre sozusagen Teil einer ja, Demokratisierung kann man das schon zu nennen oder Rückgewinnung von Souveränität, was aber auch die Saatgutzucht betreffen würde, was aber auch die Vermarktung, das Lebensmittelhandwerk, all das, würde ich sagen, ist genauso wichtig wie diese ökologische Wende ist, diese Strukturwende, dass man zurückkommt zu einer angepassten Vielfalt, dass eben nicht das Wissen über, was werden die Menschen essen, quasi die Macht darüber in wenigen Machtzentren steckt von global agierenden Konzernen, sondern dass die Menschen da selber irgendwie erstmal wissen, was sie essen und mitbestimmen können und selber Lösungen finden.
Wir reden über ein Buch, das 33 Fragen und Antworten zu Fleischkonsum behandelt. Aber du hast es vorhin schon gesagt und du behandelst es auch im Buch. Ist natürlich auch die Frage, können wir uns vegan ernähren? Gibt es vegane Landwirtschaft? Ich sage nein, weil Regenwürmer sind auch Tiere und Bienen sind auch Tiere. Aber natürlich, man kann ohne Tierhaltung eine Weile lang vielleicht in sehr guten Gegenden Landwirtschaft betreiben. Das beschreibst du auch in dem Buch, in diesen kurzen Antworten. Also es gibt da Möglichkeiten. Aber das, was da passiert, ist ja dasselbe, was uns mit den Tieren geschehen ist, mit dem Fleisch geschehen ist. Es wird gerade industrialisiert. Es gibt diese Rügenwalder Mühle in Deutschland, die eigentlich Fleischprodukte hergestellt hat. Die stellt jetzt Fleischersatzprodukte her. Ich habe vor kurzem mal sowas gegessen, es ist schrecklich. Also es hat mit Fleisch eigentlich gar nichts zu tun. Aber das ist ein Industrieprodukt. Ja, das ist jetzt keine vegane Landwirtschaft, sondern da man geht, genauso wie beim Ersatz von Butter durch Margarine, man geht den Weg in die Fabrik. Man hat ein Produkt aus der Fabrik.
Genau, und da gibt es eine, ich finde, sehr gruselige Entwicklung, die nennt sich Postlandwirtschaft. Und da gibt es die Vision davon, dass man quasi nur noch irgendwie so Zuckerrohr anbaut und mit Zucker als Energie in Fermentern über Mikroorganismen irgendwelche Stoffe produzieren lässt, aus denen dann unser Essen zusammengemixt würde. Und damit könnte man, das ist so die Argumentation, und dann kann man damit auch sozusagen das ganze Laborfleisch ernähren in den Reaktoren quasi oder in den Fleischfabriken der Zukunft. Und die Idee wäre ja, dann braucht man nur noch so wenig Fläche, dann können wir ganz viel Fläche wieder der Natur überlassen. Diese Argumentation lässt aber eben völlig außer Acht, was sozusagen diese Machtfrage begeht. Also wer hat dann diese Reaktoren? Im Moment sind das tolle Start-ups, die sowas entwickeln und die werden dann von den großen Multis der Ernährungsindustrie aufgekauft. Das kann man gerade schon sehen. Da geht ganz viel Geld aus dem Silicon Valley, wird da investiert. Also das wird dann quasi eine industrialisierte, völlig von unseren regionalen, lokalen Herkünften entfremdete Ernährung. Und das Argument, dass dann auf der restlichen Fläche dann irgendwie so ein Rewilding stattfinden solle, das hakt auch, weil erstens in Mitteleuropa in ganz vielen Gegenden ist ja Natur nicht irgendwie, wir lassen jetzt die Natur wieder alleine und unter den Bedingungen der ständigen Überdüngung durch Stickstoff aus dem Regen und Klimawandel haben wir dann Brennnessel-Brombeerwälder. Das erhält keine Artenvielfalt. Also man müsste da schon irgendwie rein und das gestalten. Und dass diese Flächen, die dann frei werden, nicht für die auch entstehende Bioökonomie, also wir pflanzen wieder in Massen, in Monokulturen Rohstoffe an, aus denen wir dann Kleidung und den Ersatz für Plastik produzieren. Das ist ja die nächste Gefahr. Das heißt, wir hätten eine komplett durchindustrialisierte Produktion. Und in dieser Einfachheit ist das halt ohne Natur tatsächlich gedacht, ohne Biodiversität gedacht und ohne die Menschen gedacht, weil es eben eine Industrialisierung ist. Und das, was mir so vorschwebt, wäre schon Menschen, Tiere, Natur in ihren jeweiligen Habitaten zu befähigen, da gleichzeitig Natur zu erhalten, Biodiversität zu erhalten, Klimaschutz zu betreiben und Lebensmittel zu machen. Das alles zusammen und zwar mit Menschen, die auch darüber selbst entscheiden können und nicht ferngesteuert sind durch Großkonzerne.
Also das bedeutet, sich fleischlos zu ernähren, ist eine richtige Denksportaufgabe, weil man sich ja nicht beteiligen möchte an der Industrialisierung des Essens.
Ja, wenn man das nicht möchte. Ich glaube, es gibt beides. Ich kenne Veganerinnen und Veganer, die bauen vegane Solavis auf, machen biozyklische Landwirtschaft ohne tierische Ausscheidung und sind darin richtig gut. Und das ist auch absolut sinnvoll, das weiter zu fördern.
Also solidarische Landwirtschaft in vegan.
In vegan. Sowas, da gibt es ja ganz viele Modelle, die da entstehen, die forschen, die experimentieren. Und natürlich kann man aus über Kompostierung wieder Dünger schaffen. Und wenn man es schafft, diese Stickstoffkreisläufe und Nährstoffkreisläufe zu schließen, kann man auch Gemüsegärten ohne Tiere machen. Da ist ein großer Forschungsbedarf, ein großer Entwicklungsgeist gerade und da passiert ganz viel. Aber wenn man es jetzt global sagt, also wir werden alle Veganer und essen Kunstfleisch aus dem Labor, damit haben wir nicht die Biodiversität gerettet. Denn es gibt ja ganz viele Flächen, die nicht als Äcker und Gärten genutzt werden können, aber sehr wohl als Weideland. Und ohne diese Flächen, also wo quasi Gras in tierisches Eiweiß umgewandelt wird, im Erhalten der Biodiversität ohne diese Flächen ist wahrscheinlich Welternährung sehr, sehr kompliziert. Also insofern sollte man das zusammendenken. Aber ich finde, es ist eigentlich so eine gute Botschaft, weil das inhaltlich natürlich Veganern recht gibt, zu sagen, viel weniger Fleisch zu essen. Aber es bleibt eine Möglichkeit, weiter zukunftsverträglich Fleisch zu produzieren, nämlich von Weidetieren in Landschaften, die dafür eben geeignet sind, weil sie zu steil sind, zu hoch sind, zu nass sind, zu moorig sind, zu trocken sind. Das sind ja ganz viele Flächen auf der Welt und dort kann man eben gutes, wenig, aber gutes Fleisch produzieren und da geht das eigentlich zusammen. Also da sollten sich die Karnivoren-Menschen den Veganern bedanken, dass das gute Weidefleisch dann für sie ist und die Veganer sollten sehen, dass das in diesen Weidelandschaften es richtig ist, die Tiere zu nutzen nach einem guten Weideleben. Und dann geht das ganz gut zusammen, finde ich.
Finde ich auch. So wie die 33 Fragen und 33 Antworten in dem Buch Fleischkonsum ganz gut zusammengehen. Das Buch kostet 10 Euro und wer es weiter zur Buchhandlung, der kann es sich versandkostenfrei vom Piper Verlag zuschicken lassen. Alle Bücher versandkostenfrei gibt's übrigens bei buchkomplizen.de. Niemand muss bei Amazon kaufen. Diesen Podcast gibt es frisch immer am ersten Donnerstag im Monat auf florianschwinn.de, bei Krass und Konkret und an den üblichen Fundorten. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber bitte ohne Werbung, gerne an post@florianschwinn.de. Bis bald.
Führerschein für Einkaufswagen. Podcast des Westend Verlages.